Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute stellen unter einen Abschnitt aus dem ersten Timotheusbrief. Wir machen also Fortsetzung in der Reihe über den ersten Timotheusbrief. Und wir lesen heute 1. Timotheus Kapitel 5, die Verse 1 bis 16. 1. Timotheus 5, die Verse 1 bis 16. Wir hören das Wort Gottes. Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie einen Vater. Jüngere wie Brüder, ältere Frauen wie Mütter und Jüngere wie Schwestern in aller Keuschheit. Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese zuerst lernen, am eigenen Haus gottesfürchtig zu handeln und den Eltern Empfangenes zu vergelten. Denn das ist gut und angenehm vor Gott. Eine wirkliche und vereinsamte Witwe aber hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt. Und sie bleibt beständig im Flehen und Gebet Tag und Nacht. Eine Genusssüchtige jedoch ist lebendig tot. Sprich das offen aus, damit sie untadelig sind. Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Eine Witwe soll nur in die Liste eingetragen werden, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist, die Frau eines Mannes war und ein Zeugnis guter Werke hat, wenn sie Kinder aufgezogen, Gastfreundschaft geübt, die Füße der Heiligen gewaschen, Bedrängten geholfen hat, wenn sie sich jedem guten Werk gewidmet hat. Jüngere Witwen aber weise ab. Denn wenn sie gegen den Willen des Christus begehrlich geworden sind, dann wollen sie heiraten, und kommen damit unter das Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Zugleich lernen sie auch untätig zu sein, indem sie in den Häusern herumlaufen und nicht nur untätig, sondern auch geschwätzig und neugierig zu sein. Und sie reden, was sich nicht gehört. So will ich nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen und dem Widersacher keinen Anlass zur Lästerung geben. Denn etliche haben sich schon abgewandt, dem Satan nach. Wenn ein Gläubiger oder eine Gläubige Witwen hat, so soll er sie versorgen und die Gemeinde soll nicht belastet werden, damit diese für die wirklichen Witwen sorgen kann. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, es ist heute ein verhältnismäßig langer Abschnitt aus dem ersten Timotheusbrief. Und in dieser Predigtreihe über den ersten Timotheusbrief sagten wir es schon häufiger, der Apostel Paulus gibt in diesem Brief keine Ratschläge im Sinne von Tipps. Tipps eines älteren Pastors an einen jüngeren, das auch. Aber es ist mehr. Es sind Anweisungen Gottes, inspiriert durch den Heiligen Geist. Und alle diese Anweisungen in diesem Brief zielen auf eines. Sie zielen darauf, wie man sich in der Gemeinde, und Paulus qualifiziert das, im Haus Gottes, welches der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit ist, wie man sich da zu verhalten hat. Wie es da zugehen soll. Und unter anderem, der Apostel Paulus stellt das klar, ich erinnere noch einmal an die Predigt vom vergangenen Sonntag, welche Prioritäten in der Ortsgemeinde sein sollen. Ich erinnere noch einmal, es ist schön, wenn in der Gemeinde auch die Bibel gelesen wird, auch auf das Wort Gottes gehört wird, auch gebetet wird. Aber Paulus legt darauf Wert, dass auch die Prioritäten, die Proportionen stimmen. Hat das auch Vorrang in der Gemeinde oder läuft das neben anderen, unter anderem? Dann so würde Paulus sagen, gibt es unmerklich Verschiebungen. Und diese Verschiebungen sind auf die Dauer tödlich. Denn dann wird die Gemeinde nicht mehr der Aufgabe wahr, sie nimmt diese Aufgabe nicht mehr wahr, zu der sie da ist, nämlich Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit in dieser Welt zu sein. In diesem Abschnitt heute Morgen geht es um drei Punkte, beziehungsweise ich möchte auf drei Punkte Sie hinweisen. Erstens, in der Gemeinde ist nicht jeder gleich. Und das heißt, in der Gemeinde ist nicht jeder gleich zu behandeln. 1. Timotheus 5, die Verse 1 und 2. Es gibt hier Unterschiede. Zweitens. In der Gemeinde ist es nicht freibleibend, sondern es ist unverzichtbar, für die Geschwister zu sorgen. Materiell zu sorgen, die in Not sind. Und zwar für diejenigen zu sorgen, die, wie es der Apostel hier sagt, wirklich in Not sind. Wir werden noch darauf achten, was das heißt. Aber es geht hier um qualifizierte Hilfe. Dieser Abschnitt ist mit dem anderen, mit dem dritten verzahnt, aber wenn wir uns im Schwergewicht darauf konzentrieren wollen, sind es die Verse 3 bis 8. Und dann der dritte Punkt, die Verse 9 bis 16. Auch denjenigen, denen die Gemeinde hilft, weil sie wirklich Hilfe benötigen von der Gemeinde, auch die haben sich in der Gemeinde als nützlich zu erweisen. Ich kann es auch andersherum formulieren, es gibt in der Gemeinde keine Schmarotzer. Die Verse 9 bis 16. Meine Brüder und meine Schwestern, wenn wir diesen Abschnitt mit dem vorherigen vergleichen, also mit dem, auf den wir am vergangenen Sonntag hörten, dann fällt es auf, dass Paulus hier nicht sehr persönlich spricht. Er gibt hier Anweisungen. Er gibt hier Anweisungen über den konkreten Dienst, wie es in der Gemeinde zuzugehen hat. Das fällt auf. Aber es fällt noch etwas auf. Es fällt auf, dass man eigentlich den Gedanken hat beim Lesen dieses Abschnittes, ist dieser Abschnitt nicht eigentlich heute überflüssig? Ist das nicht überflüssig, was wir hier lesen? Nicht wahr, wir leben in einem Staat, der sich gerne als Sozialstaat versteht. In unserer Gesellschaft gibt es eine Fülle von Sozialversicherungen. Man spricht von einem sozialen Netz. Und hier werden wir gleichsam in eine ganz andere Welt hineingenommen, in eine Welt, in der es ganz offensichtlich so ein soziales Netz nicht gibt. Aber heißt das nicht, dass eigentlich dieser Abschnitt darum für heute überflüssig ist? Wir können uns ihn durchlesen und zur Kenntnis nehmen, ach so war das früher, aber irgendwie betrifft es uns doch nicht. Ich gestehe Ihnen, als ich anfing, vor einigen Tagen mich intensiv mit diesem Abschnitt wieder einmal zu beschäftigen, kamen mir ähnliche Gedanken. Aber je mehr ich mich mit diesem Abschnitt beschäftigte, desto mehr begriff ich, wie hochaktuell gerade dieser Abschnitt ist. Und so komme ich zum ersten Punkt, 1. Timotheus 5, die ersten beiden Verse. In der Gemeinde ist nicht jede gleich zu behandeln. Noch einmal, eine Kernaussage durchzieht diesen ganzen Abschnitt, die Verse 1 bis 16. Und diese Kernaussage lautet, eine gesunde Ortsgemeinde ist dadurch gekennzeichnet, dass man füreinander da ist und dass man einander behilflich ist. Dass man da ist, wenn der andere einen braucht. Und diese Hilfe, sie sollte auch, wenn es erforderlich ist, in materieller Hinsicht erfolgen. Aber hier in diesem Abschnitt lesen wir auch, dass diese Hilfe, die zum Teil auch in Ermahnungen, damit beginnt Paulus, beginnt in differenzierter Weise zu erfolgen hat. Ja, der Apostel geht hier in diesen Unterscheidungen, in den Differenzierungen so weit, dass vielfach ein, ich sag mal, soziales oder soll ich schon fast sagen sozialistisches Gießkannenprinzip hier radikal in Frage gestellt wird. Werden wir mal konkret. Unsere Kultur, unsere Zivilisation ist seit der Französischen Revolution durch die Losungen geprägt, die damals aufkamen und die damals propagiert wurden. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Daran orientiert sich heute unser Denken, daran orientiert sich zum Beispiel auch die Menschenrechtsbewegung. Und von diesen drei Aussagen ist eine Aussage, ein Begriff, der vorrangige, der beherrschende, nämlich der Begriff der Gleichheit, der Egalität. Egalität, das hieß damals, und das heißt es faktisch bis heute, die Einebnung der Unterschiede zwischen den Menschen. Alle Menschen sind gleich. Was auch immer sie denken, was auch immer sie sind, welche Position auch immer sie haben, du hast die gleichen Rechte und keine Rechte mehr als der andere. Egalität als Basis unseres Rechtsempfindens, unseres Denkens in Menschenrechten. Und wenn wir von diesem Hintergrund, der uns alle prägt, einmal hier die ersten beiden Verse nur lesen, dann fällt auf, dass wir hier belehrt werden, dass wir hier angewiesen werden, Unterschiede zu beachten. Nicht jeder in der Gemeinde ist gleich zu behandeln. Ich lese nochmal die ersten beiden Verse. Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie einen Vater. Jüngere wie Brüder. Ältere Frauen wie Mütter. Und Jüngere wie Schwestern in aller Keuschheit. Ich sage, die Kernaussage dieser beiden Verse ist deutlich. Nicht jeder in der Gemeinde ist derselbe oder dieselbe. Und Timotheus, diese Wirklichkeit hast du zu beachten. Und seien wir mal ehrlich. Ein solches Wort schneidet in unser Denken hinein, das von der Egalitätsphilosophie zumindest unterschwellig geprägt ist. One man, one vote. Ein Mensch, eine Stimme. Aber gegen dieses nivellierende Denken stellt der Apostel die Aussage, nein, behandle nicht jeden in der Gemeinde gleich. Es gibt Unterschiede zwischen den Menschen. Natürlich könnte man hier sofort einwenden und kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere das denkt. Ja, Moment mal. Sagt der Herr nicht, dass wir alle gleich sind? Dass wir alle Brüder sind? Dass es da keinen gibt, der über dem anderen steht? Denken wir einmal an das Wort aus Matthäus Kapitel 23, wo unser Herr sagt, lasst euch nicht untereinander Meister nennen, denn einer ist euer Meister, ihr alle aber seid Brüder. Und bitte beachten wir, dieses Wort sagt unser Herr im Blick darauf, dass die Jünger sich unmittelbar vorher gestritten hatten, diskutiert hatten über die Frage, wer denn unter ihnen nun der Größte ist, ob denn nun irgendjemand einen Vorrang vor den anderen hat. Und dieses Wort sagt er auch im Blick auf die Schriftgelehrten, auf die Pharisäer, die gern die ersten Plätze einnehmen und sich gerne von den anderen Leuten begrüßen lassen. Darum geht es hier nicht. Hier in unserem Abschnitt geht es um etwas anderes. Hier geht es darum, dass wir die Schöpfungsordnungen, die natürlichen Gegebenheiten in einer Gemeinde beachten. Die Schöpfungsordnungen. Diese Ordnungen wies der Apostel Paulus schon öfters hier im 1. Timotheusbrief hin. Ich erinnere nur noch einmal daran, wie nachdrücklich Paulus betont in 1. Timotheus 2, dass eine Frau nicht lehren soll. Auch nicht jeder Mann soll lehren. Paulus gibt dort auch noch Kriterien an. Es ist nicht so, Männer sollen lehren und Frauen nicht. Aber es ist generell ausgeschlossen, dass Frauen lehren sollen. Und es ist interessant, wie Paulus das begründet. Wir wollen darauf jetzt nicht noch einmal eingehen. Aber unter anderem auch mit der Schöpfungsordnung. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und in einer entsprechenden Weise haben wir auch diese Aussagen hier in 1. Timotheus 5 zu verstehen. Die Gemeinde ist der Ort, in dem wir uns gegenseitig helfen. Und diese Hilfe sieht auch darin so aus, dass wir einander ermuntern, Mut machen, lehren, trösten und gegebenenfalls auch ermahnen, korrigieren, zurechtweisen, sagen, so geht es nicht. Kehr um. Das brauchen wir alle. Auch dafür gibt es ja die Gemeinde, ist die Gemeinde unverzichtbar. Wir haben auf dem Weg, früher hätte man gesagt, auf dem Pilgerweg hin zum Himmel, einander zu begleiten, einander zu helfen. Und da dürfen wir nicht aneinander vorbeigehen, einander ignorieren. Aber genau bei diesem Helfen, bei diesem Ermahnen gibt es Unterschiede. Timotheus, du bist noch relativ jung. Wenn du mit älteren Männern umgehst, dann sprich sie nicht an wie deinesgleichen, sondern sprich zu ihnen, auch wenn du sie ermahnen musst. Auch das kann vorkommen. Das ist nicht verboten. Aber dann tu das so, als wenn du zu deinem Vater sprichst. Also nicht in einer taktlosen Weise. Nicht in einem Kasernenhofton. Sondern eben so, wie man zu Älteren spricht. Zu jemandem, der auf ein längeres irdisches Leben zurückblickt. Einen älteren Mann, so sagt der Apostel Paulus hier, fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie einen Vater.
Wir können hier schon erkennen, was das generell heißt. Gleich am Anfang dieses Abschnittes wird uns eine Botschaft vermittelt. In der Gemeinde geht es nicht zu nach dem Egalitätsprinzip, sondern das Zielbild, die Zielvorstellung ist die Familie. Sind die Beziehungen, die sie in einer Familie stattfinden, vorkommen. Und da gibt es eben ältere Leute, Eltern, Vater, Mutter und jüngere Kinder. Als ein junger Mann, so sagt Paulus zu Timotheus, gehört es sich, dass du einen alten Mann, selbst dann, wenn er versagt, ihn nicht hart anfährst. Vielmehr sprich zu ihm, als wenn er dein Vater wäre. Übrigens, dabei setzt Paulus natürlich voraus, dass wir wissen, wie man sich gegenüber seinem Vater zu verhalten hat. In einer Familie gibt es unterschiedliche Positionen, unterschiedliche Stellungen. Da ist es keineswegs so, dass alles gleich ist. Und das heißt konkret, ältere Männer sollen behandelt werden wie Väter. Ich betone noch einmal diese generelle Lehre, die wir daraus schon ziehen können. Das Zusammenleben in einer Gemeinde vollzieht sich nicht nach dem Egalitätsprinzip, sondern es orientiert sich an dem Leitbild der Familie. Und das ist etwas anderes. Das geht dann weiter. Jüngere Männer sollen behandelt werden wie Brüder. Auch da setzt Paulus voraus, dass wir wissen, wie man sich gegenüber seinem Bruder, auch gegenüber seinem leiblichen Bruder, zu verhalten hat. Mehr noch. Es fällt auf, dass Paulus hier nicht einfach nur sagt, die älteren Leute sollst du anders behandeln als die jüngeren. Sondern er unterscheidet auch noch zwischen Männern und Frauen. Übrigens, auch das ist ein Zeichen, wie weit die Heilige Schrift von dem heutigen Denken des Gender Mainstreaming entfernt ist. Also dieses pädagogische Idealbild, nach der gelehrt wird, dass Männer und Frauen eigentlich gleich sind, abgesehen von aber nebensächlichen, unbedeutenden anatomischen Unterschieden und eben nur durch Erziehung, nur durch ihre Kultur unterschiedlich sozialisiert worden sind. Nein, von solchen Ideen ist die Heilige Schrift sehr, sehr weit entfernt. Und so spricht der Apostel durch den Heiligen Geist hier auch noch spezifisch von den Frauen. Zunächst hat er ein Wort im Blick auf die älteren Frauen und er sagt, ermahne sie wie Mütter. Was wird daran deutlich? Zunächst einmal, auch die Frauen dürfen in der Gemeindearbeit nicht vernachlässigt werden. Wir werden das noch sehen, wenn Paulus ausdrücklich auf die Witwen zu sprechen kommt. Nicht eine Gruppe, die man sehr schnell übersehen kann. Sicher in großen Gemeinden. Ich denke mir an Apostelgeschichte 6. Der Apostel stellt hier zunächst einmal klar, auch die älteren Frauen dürfen nicht vernachlässigt werden. Ermahne auch sie, wenn es notwendig ist, wenn es erforderlich ist. Man könnte ja diese Einstellung haben, dass man denkt, ach naja, das sind ja nur Frauen, die regen sich schnell mal auf, regen sich aber auch schnell wieder ab. Lassen wir das einfach auf sich beruhen. Nein, das schreibt Paulus hier nicht. Er sagt, wenn es erforderlich ist, gehe hin und ermahne auch sie. Das heißt, mit anderen Worten, sage auch ihnen, so geht es nicht. Denn auch für sie gilt, Timotheus, du bist als Seelsorger, als Hirte, auch für sie verantwortlich, dass auch sie ein Leben führen vor dem Angesicht Gottes. Darum ermahne auch sie, wenn es nötig ist. Aber ermahne sie so, wie du deine eigene Mutter ermahnen würdest, wenn sie etwas falsch gemacht hat. Das heißt, sage es, aber sage es mit Respekt. Und dann kommt der Apostel auch auf die jüngeren Frauen zu sprechen. Hier fällt ja zunächst einmal auf, dass Paulus nicht sagt, Timotheus, du bist noch jung, die Ermahnung von jüngeren Frauen überlasse lieber anderen. Wir hatten am vergangenen Sonntag gehört, wie Paulus den Timotheus ermahnt, ein Vorbild zu sein und unter anderem auch ein Vorbild in der Keuschheit. 1. Timotheus 4, Vers 12. Da ist es ja aufschlussreich, dass der Apostel hier nicht sagt, jüngere Frauen überlasse generell anderen, sondern er sagt hier, jüngere Frauen ermahne wie Schwestern. Mit anderen Worten, auch sie sollen von einem Pastor ermahnt werden. Auch um ihr Leben hast du dich zu kümmern. Doch dann fügt der Apostel noch etwas hinzu und das sollten wir nicht überlesen. Er fügt hinzu, jüngere ermahne wie Schwestern, jüngere Frauen ermahne wie Schwestern in aller Keuschheit. Und damit ist der Rahmen, damit ist die Grenze gezogen, damit sind die Leitplanken angegeben. Mit anderen Worten, Timotheus, sei bedacht hier, sei sorgsam in den Beziehungen zu jüngeren Frauen. Bei aller Vertrautheit, die ein Ermahnen voraussetzt, ich sagte schon letztes Mal, man spricht ja dann eben nicht nur über das Wetter. Es darf nicht zu einer unangemessenen Vertraulichkeit kommen. Beachte die Grenze in aller Keuschheit. An anderen Stellen, wir hatten es in der ersten Schriftlesung gelesen, im Titusbrief, Kapitel 2, Vers 4, wird ausdrücklich den älteren Frauen geboten, sich um die jüngeren Frauen zu kümmern. Es ist gut, wenn es solche älteren Frauen in der Gemeinde gibt. Aber hier sagt der Apostel, es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass auch ein Pastor, ein junger Pastor, jüngere Frauen ermahnt. Aber noch einmal, Timotheus, gib Acht, in aller Keuschheit, in aller Keuschheit. Es geht also nicht nur um Keuschheit im Blick auf Handlungen oder Berührungen, sondern es beginnt schon bei den Worten. Halten wir noch einmal fest. Schon diese ersten beiden Verse aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 5, sie schneiden tief hinein in das, was wir in unserer Kultur heute wahrnehmen und wodurch wir auch in unserem Denken bestimmt und beherrscht sind, nämlich in das Egalitätsdenken. Und das Gebot lautet, behandle nicht jeden in der Gemeinde in derselben Weise. Gott hat uns in der Gemeinde als unterschiedliche Menschen zusammengestellt. Da gibt es Menschen, die sich in unterschiedlichen Lebensabschnitten befinden. Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, junge Erwachsene, ältere Erwachsene, Greise. Da gibt es Menschen mit unterschiedlichen Geschlechtern, Männern und Frauen. Beachte das. Und es gibt auch Menschen, die in unterschiedlichen Situationen sich befinden, die in einer Familie zusammenleben. Aber da gibt es auch Alleinstehende und eben auch Witwen und Witwer. Und damit bin ich beim zweiten Punkt. In der Gemeinde ist es unverzichtbar, für diejenigen Geschwister zu sorgen, auch materiell zu sorgen, die sich in Not befinden. Und dabei betont der Apostel nachdrücklich, es geht hier um diejenigen, die sich wirklich in Not befinden. Und das macht Paulus deutlich hier anhand der Witwen. Also, ich sagte schon, vermutlich anhand der Gruppe, die man wohl am schnellsten in der Gemeinde übersehen kann. Ich lese nochmal die Verse 3 bis 8. Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese zuerst lernen, am eigenen Haus Gottes fürchtig zu handeln und den Eltern, Empfangenes zu vergelten. Denn das ist gut und wohlgefällig vor Gott. Eine wirkliche, eine vereinsamte Witwe aber hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und bleibt beständig im Flehen und Gebet Tag und Nacht. Dagegen ist eine Genusssüchtige lebendig tot. Sprich das offen aus, damit sie untadelig sind. Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. 1. Timotheus 5, Vers 3, womit beginnt dieser Abschnitt? Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Das ist der Grundtenor dieses Abschnittes. Und dann im Folgenden folgt ein großer Einschub. Und da spricht der Apostel erst einmal über die Aufgaben, die nicht die Gemeinde hat, sondern die die eigene Familie hat, im Blick auf die Sorge für bedürftige Christen in der Gemeinde. Was heißt das zunächst einmal generell? Wir hatten eben gerade gesagt, dass die Gemeinde im Umgang miteinander eine Familie abbilden soll. Es soll in ihr zugehen wie in einer Familie, wenn wir einander ermahnen, wenn wir einander gegenübertreten. Hier, gleich im Anschluss, daran wird uns gesagt, dass eine Gemeinde nicht ein Familienersatz ist. Das heißt konkret, es geht zunächst einmal nicht die Gemeinde an, wenn jemand bedürftig ist, sondern es ist die eigene Familie, die für die Witwe in diesem Fall materiell aufkommen soll. Grundsätzlich gesagt, es ist primär die eigene Familie, die dazu aufgerufen ist, einem in materielle Not geratenen Menschen zu helfen, nicht die Gemeinde. Ist das nicht erstaunlich? Ist nicht auch das eigentlich ein Hammer? Widerspricht das nicht eigentlich auch unserem Denken, mal ehrlich? Nicht erinnern wir uns, dass Jesus seinen Jüngern sagte, unmittelbar vor seiner eigentlichen Passion, dass die Welt seine Jünger daran erkennen wird, dass sie Liebe untereinander haben. Und der Herr hat nicht nur das gesagt, dass sie einander lieben sollen, sondern er hat es ihnen vorgemacht, was das konkret heißen soll, indem er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, also niedrigste Sklavenarbeit verrichtet hat. Damit hat er klar zum Ausdruck gebracht, eure Liebe, sie soll sich nicht nur in Worten erweisen, sondern auch in Taten. Es reicht nicht, dem anderen nur auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ach, es wird schon mal wieder werden. Das ist ja billig. Gerade in der konkreten Liebe füreinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und wenn wir dann weiter im Neuen Testament lesen, in der Apostelgeschichte, dann sehen wir, dass sich genau dieses Jahr auch in Jerusalem ereignet hat. Die Gemeinde, sie sorgte für die Armen, für die Bedürftigen. Und die Menschen in der Umgebung, sie sagten, schau mal, die meinen das wirklich, was sie sagen. Da passiert etwas, etwas Ungewöhnliches. Die Leute scheinen sich ja tatsächlich füreinander zu interessieren und füreinander da zu sein. Und sehen Sie, wenn wir in diesem Gedanken weiterdenken, dann könnten wir sagen, naja, hätte dann Paulus hier nicht sagen müssen, die Gemeinde, das ist irgendwie so eine Art Sozialamt, Sozialstation, in der alle Armen, Elenden und Bedürftigen Hilfe empfangen. So können wir wenigstens Eindruck machen vor der Welt. Wäre das nicht konsequent? Meine Brüder und meine Schwestern, wenn wir so denken, dann könnte es bedeuten, dass wir hier in eine verschiefe, in eine verkehrte Bahn hineingeraten. Dass wir aus dem Gebot der Liebe so eine Art Sozialismus machen. Und die Gemeinde Gottes als eine Art frühsozialistische Vereinigung missverstehen. Das ist die Gemeinde nicht. Was ist die Gemeinde? Kommen wir noch einmal auf den Kernsatz des 1. Timotheus zurück. Sie ist Haus Gottes. Sie ist Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. 1. Timotheus 3, Vers 15. Und aus diesem Blickwinkel sagt der Apostel nun, ja, wir sollen die Witwen ehren. Und das heißt konkret auch in materieller Hinsicht für sie da sein, wenn sie wirklich Witwen sind. Was meint Paulus damit mit wirklich oder wahrhaftig Witwen sind? Nun, es geht aus dem Zusammenhang deutlich hervor. Eine Witwe, die wirklich Witwe ist, ist jemand, die keine andere Hilfe in ihrem Leben hat. Der also keine Kinder hat, die dort leben. Die ihr unter die Arme greifen können. Die Teil der Gemeinde sind. Sie hat keine leiblichen Geschwister mehr, keine leiblichen Brüder, Schwestern, auch keine Eltern. Das heißt, sie hat keine weiteren Familienbeziehungen mehr, sondern sie lebt wirklich alleine. Sie ist nicht eine Frau, die eigene Kinder hat, die in der Lage wären, sich um sie zu kümmern. Und wenn das der Fall ist, dann gibt es die Ordnung, ja, die Gemeinde muss für sie sorgen. Wenn keine Kinder zur Verfügung stehen. Aber die Rangfolge ist deutlich. Zunächst ist die eigene Familie, sind die Nächsten, die unmittelbaren Verwandten gefordert. Vielleicht wenden wir hier ein, na, so etwas zu fordern ist heute schon gar nicht mehr möglich. Die Familien sind heute auseinandergefallen. Soziologen sprechen in diesem Zusammenhang von der Atomisierung unserer Gesellschaft. Oh ja, das ist heute ein Problem. Keineswegs das Materielle, sondern die Vereinsamung. Aber sehen Sie, das mag es auch schon damals gegeben haben. Und gerade deswegen weist der Heilige Geist ja darauf hin, dass es die Familienmitglieder sein sollen, die sich ihrer Verantwortung gegenüber ihren Eltern nicht entziehen dürfen. Paulus sagt es sehr scharf. Achten Sie mal auf Vers 8. 1. Timotheus 5, Vers 8. Wenn jemand für die Seinen, namentlich für die Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Das ist keine Spielerei. Die Ordnung, dass Kinder sich der Verantwortung gegenüber ihren Eltern nicht entziehen, ist ein Gebot in der Heiligen Schrift. Das kommt etwa auch in den 10 Geboten vor. Ich weise darauf hin, dass das Gebot nicht heißt, du sollst deinen Vater und deine Mutter gehorchen. Das auch. Aber Ehren ist viel umfassender. Das betrifft etwa auch, dass wir uns um sie kümmern, wenn sie alt sind. Ehren ist viel umfassender. Und dieses Problem, das beobachtete im 16. Jahrhundert schon einmal ein Mitarbeiter von Martin Luther. Es war Justus Jonas, ein Pädagoge. Und er brachte das einmal folgendermaßen auf den Punkt. Er sagte, es ist leichter für einen Vater, 10 Kinder zu ernähren, als für 10 Kinder einen Vater zu ernähren. So denken wir. Das ist normal. Aber so sollte es nicht sein. Es ist die Aufgabe der Kinder, ihre Eltern materiell zu versorgen, wenn es erforderlich ist. Das gehört auch zum Ehren. Und ich vermute, dass das in der nächsten Generation, also wenn das sogenannte soziale Netz immer mehr Risse bekommt, notwendiger wird, als es heute schon der Fall ist. Ich hörte einmal folgende Begebenheit aus den Vereinigten Staaten, aus den USA. In den USA ist ja das Sozialsystem längst nicht so ausgebaut wie bei uns. Dort ist die Kluft zwischen Reichen und Armen wesentlich größer, wesentlich deutlicher, als das bei uns noch der Fall ist. Und da richten manche Gemeinden, manche größere Gemeinden so etwas ein. Sie nennen das Suppenküchen. Und sie versorgen da einen Großteil der Armen in ihrem Stadtteil oder in ihrer Stadt, sofern es eine kleine Stadt ist. Ich selbst hatte das mal erlebt in einer Stadt in der Nähe von Dallas in Texas. Aber gut, zurück zu dieser Geschichte. Das lief in dieser Gemeinde ganz gut. Man war auch sogar etwas stolz darauf. Die Anzahl der Leute, die kamen und die man versorgen konnte, wuchs stetig. Man hatte auch so eine Art Flohmarkt dazu eingerichtet, wo die Reichen Dinge, die sie übrig hatten, praktisch für nichts abgaben. Und dann kam eines Tages in diese Gemeinde ein neuer Pastor. Der sah das, er beobachtete das. Und er mischte sich eines Tages unter diese Leute, die dort zum Essen hinkamen. Er führte Gespräche mit ihnen. Und er stellte fest, beinahe alle derjenigen, die dorthin kamen, hatten Familienmitglieder. Aber mit denen waren sie inzwischen zerstritten. Es gab tiefe Brüche, Risse. Die Familienbeziehungen waren kaputt. Und die Lösung, die sie dann sahen, war, naja, sie kamen zur Gemeinde, um sich dort ein Essen zu besorgen, zu holen. Nachdem der Pastor das mitbekommen hatte, führte er Gespräche mit den Gemeindegliedern, die für diese Suppenküche, für das Organisieren dieser Suppenküche zuständig waren. Und er fragte sie, sagt mal, bei all eurem Einsatz, der zweifellos gut gemeint ist, ist euch eigentlich klar, dass ihr durch eure sogenannte Hilfe es in gewisser Weise verhindert, dass die Leute wieder die Notwendigkeit überhaupt sehen, ihre Familienbeziehungen in Ordnung zu bringen? Nicht, die sahen dazu ja keinen Anlass. Und ist es euch vielleicht klar, dass allzu viel und zu unqualifizierte Hilfe auch ein Beitrag dazu ist, dass ihr Leute daran hindert, wieder ein ordentliches und selbstverantwortliches Leben zu führen? Könnte da nicht ein Zusammenhang bestehen? Meine Brüder und meine Schwestern, ich bitte hier wirklich nicht missverstanden zu werden. Es ist Ausdruck eines totalitären, eines diktatorischen Geistes, wenn man sagt, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Und bezeichnenderweise sagt die Bibel das nicht. Aber alle totalitären Regimes. Die Bibel sagt etwas Ähnliches. In 2. Thessalonicher 3, Vers 10. Sie sagt nicht, wer nicht arbeitet, der soll nicht essen. Sondern sie sagt, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Ja, es gibt eine Menge von Menschen, die heute gerne arbeiten würden. Arbeitslose, aber die keine Arbeit finden. Und denen haben wir zu helfen. Aber es gibt eben auch die, die nicht arbeiten wollen. Die sich drücken. Die zu faul sind. Die sich nicht ihre Hände schmutzig machen wollen. Die lieber so in den Tag hineinleben. Und die sich das nach einer gewissen Zeit auch angewöhnen. Dann lebt man halt auf einem niedrigeren Niveau, aber immerhin, man kommt ja durch. Wir lesen hier im Wort Gottes, dass die Gemeinde sich um die wirklich Bedürftigen zu kümmern hat. Aber es wäre ein großes Missverständnis, dass sie deswegen in einer Art von sozialistischem Gießkannenprinzip denken hineinverfällt. Nein, es gibt Abstufungen. Und zunächst einmal ist die Familie dafür verantwortlich. Die Familie, die eigenen Kinder. Das ist nicht lieblos von der Gemeinde, sondern dafür ist die Familie als erstes bestimmt, einander zu helfen in diesem Rahmen. Denn die Familie wird dann auch sehen, viel schneller als es Außenstehende können, ob der andere wirklich zu faul ist oder ob er wirklich keine Arbeit findet. Dagegen ist denen, die wirklich Witwen sind, die wirklich alleine dastehen, die wirklich bedürftig sind, tatkräftig zu helfen, merken wir, wo die Heilige Schrift einhakt. Was heißt das? Das heißt, dass unser Abschnitt heute nicht nur das allgemein übliche Egalitätsdenken zerschlägt, sondern auch im Blick auf ein sozialistisches Denken, ein sozialistisches Versorgungsdenken unsere Denkkategorien erheblich sprengt. Weder ist die Gemeinde Gottes eine egalitäre Masse, noch vertritt sie in ihren eigenen Reihen irgendein frühsozialistisches Gesellschaftsprogramm. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Diejenigen, denen in der Gemeinde geholfen werden soll, dürfen nicht zu Objekten einer einseitigen Fürsorge herabgewürdigt werden. Also, sie sollen nicht nur als Schmarotzer auftreten, aber sie sollen auch nicht nur als Schmarotzer behandelt werden. Denn das entwürdigt sie auch. Sondern auch sie sollen in der Gemeinde dienen. Das ist offensichtlich ganz wichtig. Als Kriterium für diejenigen, die die Gemeinde materiell unterstützen soll, gilt nicht nur die Bedingung, dass sie auf keine Hilfe von Seiten der Familie zurückgreifen können, sondern der Apostel nennt noch weitere Kriterien, noch weitere Maßstäbe. Ich weise hin auf 1. Timotheus 5, Vers 5. Er spricht hier von Witwen, die ihre Hoffnung völlig auf Gott setzen. Mit anderen Worten, sie zeichnet sich in ihrem Leben dadurch aus, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für die Gemeinde Gottes einsetzt. Und Paulus wird hier sehr konkret in Vers 5, dass sie beständig im Flehen und Gebet Nacht und Tag bleibt. Interessant, dass Paulus hier zunächst die Nacht erwähnt und dann den Tag. Nicht vielleicht sagen wir, und diese Einstellung kann es auch geben in Gemeinden. Ach komm, die Witwen, die nehmen wir auch noch mit, die versorgen wir auch noch. Das ist nicht eine geistliche Einstellung, sondern das bringt in gewisser Weise einen Geist des Hochmuts gegenüber diesen Menschen zum Ausdruck. Der Apostel formuliert es hier anders. Er sagt, Timotheus, vielleicht hast du den Eindruck, eine Witwe, sie kann nicht mehr viel in der Gemeinde tun. Sie ist nur noch eine Art Objekt unserer Fürsorge. Da nehmen wir sie halt mit. Timotheus, dann irrst du gewaltig. Sie kann eine Menge tun. Sie hat verhältnismäßig viel Zeit zu beten und so vor Gott in der Gemeinde einzustehen. Ist das nichts? Vers 5, ein Kriterium, wenn sie beständig im Gebet ist, also ein Gott hingegebenes Leben führt. Doch noch etwas macht der Apostel hier aufmerksam. Soziale Hilfe in der Gemeinde ist etwas völlig anderes, als dass man mit irgendwelchen materiellen Mitteln meint, Menschen ködern zu können. Übrigens, das klappt auch nicht. Aber davon mal abgesehen. In Vers 6 stellt Paulus hier den Lebensstil einer Witwe, die beständig im Gebet ist, Nacht und Tag, einem anderen Lebensstil gegenüber. Einer Witwe, die, er spricht hier davon, dass sie genusssüchtig ist, aber lebendig tot. Hier spricht Paulus offensichtlich von Leuten, Witwen, die laufend auch Forderungen an die Gemeinde stellen. An vielen sehr schnell mit Kritik kommen. Nach dem Motto, was bringt mir das? Was habe ich davon? Aber Witwen, die auch vergessen haben, was die Berufung der Gemeinde ist. Darum geht es Paulus sehr zentral in diesem Brief, merken wir? Ja, noch einmal, die Gemeinde hat sich um Witwen zu kümmern. Um Witwen, die wirklich Witwen sind, auch materiell. Das, was Paulus hier im Blick auf Witwen sagt, gilt selbstverständlich auch im Blick auf andere Alleinstehende, denen es materiell schlecht geht. Aber noch einmal, Hilfeleistungen, die von der Gemeinde kommen, sind keine Einbahnstraße, sondern gerade so jemand, von dem wir vielleicht den Eindruck haben, naja, das ist ein Objekt für unsere Fürsorge. Nein, nein. Gerade den brauchen wir auch in der Gemeinde. Gerade so jemand ist auch aufgerufen, in der Gemeinde zu dienen. Und ich wiederhole mich, das Gebet, die Fürbitte, Nacht und Tag, wie es Paulus hier sagt, ist doch wahrlich nicht das Unwichtigste, oder? Zeit hat gerade eine Witwe dazu allemal. Und die Frage ist, ob sie ein so Gott hingegebenes Leben führt, dass sie ihre Zeit auch recht nutzt oder lebendig tot ist. Und das sind nicht die einzigen Kriterien, die Paulus für Hilfe, für qualifizierte Hilfe in der Gemeinde hier nennt. Ich lese nochmal die Verse 9 bis 10. Da kommt dann noch ein anderer Gedanke hinzu, auf den ich gleich eingehe. Vers 9. Eine Witwe soll nur in die Liste eingetragen werden, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist, die Frau eines Mannes war und ein Zeugnis guter Werke hat, wenn sie Kinder aufgezogen, Gastfreundschaft geübt, die Füße der Heiligen gewaschen, Bedrängten geholfen hat, wenn sie sich jedem guten Werk gewidmet hat. Jüngere Witwe aber weise ab. Denn wenn sie gegen Christus oder gegen den Willen des Christus begehrlich geworden sind, wollen sie heiraten und kommen damit unter das Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Zugleich lernen sie auch untätig zu sein, indem sie in den Häusern herumlaufen und nicht nur untätig, sondern auch geschwätzig und neugierig zu sein und sie reden, was sich nicht gehört. Und so will ich nun, dass die jüngeren Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen und dem Widersacher keinen Anlass zur Lästerung geben, denn etliche haben sich schon abgewandt, dem Satan nach. Dann Vers 16, wo es noch einmal unterstrichen wird, wenn ein Gläubiger oder eine gläubige Witwen hat, so soll er sie versorgen und die Gemeinde soll nicht belastet werden, damit diese für die wirklichen Witwen sorgen kann. Merken wir? Dem Betreffenden zu helfen ist alles andere als eine Einbahnstraße, sondern es ist ein Zurückgeben. Auch du, Witwe, hast einen Dienst in der Gemeinde. In der Gemeinde hat jeder einen Dienst. Keiner ist ohne Dienste. Diejenigen, die hier Mitglieder sind, wissen das. Wenn jemand darum bittet, Mitglied in dieser Gemeinde zu werden, dann stellen wir als Älteste unter anderem, ist nicht die erste, aber unter anderem auch die Frage, wo könntest du dir vorstellen, verbindlich und zuverlässig in der Gemeinde mitzuarbeiten? Paulus weist hier hin, ein wichtiger Dienst, nicht der unwichtigste, ist der Gebetsdienst. Leben in einer Gemeinde ist nicht nur geben oder nur nehmen. Es ist immer beides. Hier in Vers 5 spricht Paulus von Witwen, die auf eine Liste kommen. Was heißt das? Nun, es geht bei dieser Liste darum, dass die Witwe wirklich Witwe ist. Also, dass sie sich in der Situation befindet, dass sie keine Angehörigen hat, die für sie Sorge tragen können und dass sie den Gebetsdienst für die Gemeinde nicht vernachlässigt. Übrigens noch was, wer für andere betet, hat weniger Zeit, über andere zu murren oder zu nörgeln. Aber gegebenenfalls kann sie auch noch mehr tun. Zumindest sie konnte es ja früher, als sie noch kräftiger war. Nicht, da war sie Frau eines Mannes, hatte Kinder auferzogen, Gastfreundschaft geübt, die Füße der Heiligen gewaschen, also rundreisende Prediger aufgenommen, war gastfreundlich zu ihnen. Sie war sich nicht zu fein, Reinigungsarbeiten zu übernehmen, Bedrängten zu helfen. Ja, sie hat sich, wie Paulus zusammenfassend sagt, jedem guten Werk hingegeben. Das hat sie früher gekonnt. Inzwischen ist sie älter. Über 60 Jahre alt. Aber auch jetzt noch bringt sie durch ihr Verhalten und durch ihr Reden zum Ausdruck, dass sie für den Rest ihres Lebens in der Gemeinde Gott dienen will. Sicher im Gebet. Ich weiß, dass ich mich hier wiederhole, aber es ist mir sehr wichtig. Nehmen wir diesen Dienst bitte nicht gering. Aber manches von dem, was die Frau früher gemacht hat, schafft sie heute nicht mehr. Manches kann sie vielleicht noch, sie kann vielleicht noch assistieren, eine Beraterin sein für jüngere Frauen, Krankenbesuche machen. Aber wie gesagt, vieles geht nicht mehr so, wie es früher ging. Aber auch eine solche Frau ist nicht das Objekt gemeindlicher Sozialfürsorge, sondern sie ist Mitarbeiterin in der Gemeinde. Und Timotheus, bitte achte darauf. Jede ist wichtig. Aber dann gibt es da noch eine andere Gruppe, und auf die möchte ich auch zu sprechen kommen. Es gibt nicht nur die Witwen, die von ihren Familienangehörigen zu versorgen sind, denen die Kinder zu helfen haben, sondern gibt es da auch noch jüngere Witwen. Also Witwen, die noch jünger sind, nicht über 60. Sie haben ihren Ehemann früh verloren. Sie stehen jetzt alleine da. Und da kann es sein, dass diese Frauen folgendermaßen sprechen. Dass sie sagen, auch ich will jetzt unverheiratet bleiben und mich ganz der Gemeinde widmen. So sprechen sie. Aber es könnte durchaus sein, dass sie denken, naja, lassen wir uns erst einmal oder lasse ich mich erst einmal von der Gemeinde versorgen und dann schauen wir mal und eventuell finde ich irgendwie und irgendwann den Absprung zum Heiraten. Aber jetzt komme ich erst einmal in der Gemeinde gewissermaßen unter. Und Paulus sagt diesen Frauen recht deutlich, weise sie ab. Das ist nicht böse gemeint. Es geht eher in die Richtung, macht hier kein Gelübde, nicht mehr heiraten zu wollen. Das ist zu gefährlich. Gebt euch hier nicht nach außen anders, als was ihr im Innern denkt. Sofern möglich, heiratet. Habt wieder eine Familie. Seid wieder involviert in die ganz normalen Prozesse und Abläufe des Lebens. Und tut euch das nicht an und macht hier keine hochheiligen Versprechungen. Weise sie ab. Mit anderen Worten, tut euch das nicht an, sondern heiratet. Vers 14. Ich will nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen und dem Widersacher keinen Anlass zur Lästerung geben. Die erste Treue, also so ein Gelübde, was ihr dann ablegt, macht das nicht. Lasst das sein. Macht nicht Versprechungen, die ihr vielleicht hinterher bereut. Brecht nicht eure erste Treue. Vielmehr ist es gut, ein Leben gemäß den Schöpfungsordnungen zu führen. Meine Brüder und meine Schwestern, was sahen wir heute? Wir sahen zunächst einmal, der Umgang in der Gemeinde, er entspricht weitgehend dem Umgang in einer Familie. Das Zielbild ist nicht ein Egalitätsdenken, sondern das ist, wie es in einer Familie zuzugehen hat. So ermahne. Und zweitens, eine Gemeinde hat in gewisser Weise das Bild einer Familie, darauf ist sie orientiert. Aber eine Gemeinde ist kein Familienersatz. Das soziale Netzwerk reißt und es wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weiter reißen. Das weiß jeder. Für unsere Kinder ist es eigentlich klar, eine staatlich gesicherte Rente ist alles andere als gewiss. Und vielleicht ist das nicht erst bei unseren Kindern klar, vielleicht schon bei unserer Generation. Und da wird die Gemeinde mehr gefordert sein. Aber vorher sind zunächst einmal die familiären Bindungen und Bande gefordert. Und da gilt für die eine Gemeinde, nicht jedem hat die Gemeinde zu helfen. Und schon gar nicht in einer sozialistischen Weise im Sinne eines Gießkannenprinzips, sondern nach klaren Kriterien. Die Gemeinde, sie hat eine andere Berufung, als ein sozialistischer Verein zu sein. Merken wir, welch eine Weisheit, welch eine hochaktuelle Weisheit gerade dieser Abschnitt heute hat. Amen.